Viele Gläubige sehnen sich nach einem kraftvollen Christsein und suchen nach Salbung, Methoden und besonderen Erfahrungen und bleiben doch innerlich unverändert. Das Bild der Stiftshütte macht deutlich, dass Gottes Mittelpunkt nicht äußere Aktivität, sondern sein eigenes Leben ist, das im Verborgenen wirkt. Wer entdeckt, was das Gesetz des Lebens ist und wie es wirkt, lernt, aus einer ganz anderen Mitte zu leben, aus Christus im Allerheiligsten, in unserem wiedergeborenen Geist. Von der äußeren Salbung zum inneren Gesetz des Lebens. Die Stiftshütte erzählt eine stille, aber deutliche Geschichte. Im Vorhof steht der Ehrenaltar, im Heiligen leuchtet der Leuchter, der Räucheraltar trägt den Duft, und doch bleibt alles funktionslos, bis das Salböl es berührt. So heißt es, darauf nimm das Salböl und salbe die Wohnung und alles, was darin ist, und heilige sie und all ihre Geräte, damit sie heilig wird. Die Salbung kennzeichnet die Geräte als von Gott beansprucht und befähigt sie zu ihrem jeweiligen Dienst. Sie ist ein göttliches Siegel auf eine Aufgabe, eine äußere Bestätigung und Beauftragung. Gleichzeitig liegt, verborgen im Allerheiligsten, die Bundeslade und in der Lade die Steintafeln des Gesetzes. Hier ist nichts Sichtbares, kein Öl, kein äußeres Ritual, sondern die stille Gegenwart des Gesetzes, das Gottes Wesen ausdrückt. Salbung und Gesetz stehen sich gegenüber, dort die äußere Einweihung zur Funktion, hier das innere Zeugnis dessen, wie Gott selbst ist und denkt. Durch dieses Bild sehen wir, dass die Salbung äußerlich war, das Gesetz des Lebens jedoch innerlich. Im Alten Testament diente die Salbung zur Einweihung in eine Funktion. So gab es zum Beispiel im äußeren Vorhof einen Altar, aber bevor er gesalbt war, konnte er seinen Dienst nicht ausüben. Ebenso konnte die Stiftshütte, obwohl sie bereits aufgerichtet war, nicht funktionieren, bevor sie gesalbt worden war. Daher ist die Salbung weder eine Sache des Lebens noch der Natur, sie ist eine Sache der Einweihung zu einer Funktion. Im Alten Bund trat Israel Gott vor allem als dem Gott des Gesetzes gegenüber. Ihr ganzes Verhältnis zu ihm wurde daran gemessen, ob sie mit diesem Gesetz übereinstimmten, das im Allerheiligsten lag. Dennoch blieb in der Erfahrung vieler Israeliten das Augenmerk stärker bei dem, was sichtbar und hörbar war, Opfer, Feste, Priesterkleidung, all das, was man im Vorhof und im Heiligen wahrnehmen konnte. Die eigentliche Mitte, das verborgene Gesetz im Innersten, war nur wenigen bewusst. Im Neuen Bund kehrt Gott dieses Verhältnis um. Das Neue Testament kennt die Salbung, und ihr habt eine Salbung von dem Heiligen, und ihr alle wisst es, doch der Ton liegt ungleich stärker auf dem Leben, wir sind von Gott geboren, ein neues Leben wurde in uns eingepflanzt, und dieses Leben bringt sein eigenes inneres Gesetz mit sich. Dieses Gesetz des Lebens ist nicht zuerst ein Auftrag an uns, sondern der Ausdruck der Natur des Dreieinen Gottes in uns. Wer bei äußeren Manifestationen stehen bleibt, gleicht jemandem, der im Vorhof oder höchstens im Heiligen verweilt, während Gott in das Allerheiligste ruft, in die Begegnung mit Christus selbst im Geist. Dort entdecken wir, dass unser neues Leben nicht nur Herkunftsangabe ist, sondern auch Ordnungsgröße, ein neues Gesetz wirkt in uns, leise und beständig, und verbindet unser inneres Sein mit der Wirklichkeit dessen, der uns liebt. Diese Sicht befreit von der Fixierung auf Sichtbares und macht Mut, das Verborgene höher zu schätzen als das Glänzende, denn im Innersten, nicht im Äußeren, vollendet Gott, was er begonnen hat. Darauf nimm das Salböl und salbe die Wohnung und alles, was darin ist, und heilige sie und all ihre Geräte, damit sie heilig wird. Und ihr habt eine Salbung von dem Heiligen, und ihr alle wisst es. Wer die Spannung zwischen äußerer Salbung und innerem Gesetz des Lebens wahrnimmt, beginnt sein geistliches Leben anders zu gewichten, Beauftragung, Gaben und Dienste verlieren ihre Rolle als Maßstab, und an ihre Stelle tritt die Frage, was in der verborgenen Mitte des eigenen Lebens geschieht. Es wird kostbar, dass Gott uns nicht nur sendet, sondern uns zuerst prägt, nicht nur Funktionen eröffnet, sondern sein eigenes Wesen in uns wohnen lässt. Diese Sicht relativiert sowohl geistliche Erfolgsmaßstäbe als auch das Bedürfnis nach ständigen äußeren Bestätigungen und gibt eine stille Freiheit, wo das Gesetz des Lebens regiert, muss nichts erzwungen oder zur Schau gestellt werden. Die Nähe zum Allerheiligsten zeigt sich darin, dass das Innere wichtiger wird als die Bühne, der Gehorsam wichtiger als die Rolle und die unsichtbare Gemeinschaft mit Christus kostbarer als jede sichtbare Wirkung. So entsteht ein Leben, das im Verborgenen gegründet ist und gerade deshalb tragfähig bleibt, ein Leben, das mitten in wechselnden Aufgaben an einem Punkt unverrückbar fest ist, in der Gegenwart dessen, der sein Gesetz in unser Herz geschrieben hat. Das Gesetz des Lebens formt statt nur zu verbieten. Viele bringen das innere Gesetz, von dem das Neue Testament spricht, zunächst mit Verboten in Verbindung, wie ein religiös geschärftes Gewissen, das dauernd sagt, was nicht sein darf. So entsteht leicht der Eindruck eines Christseins, das vor allem aus inneren Stoppschildern besteht. Blickt man jedoch auf das, was die Schrift über das Gesetz des Geistes des Lebens sagt, entsteht ein anderes Bild. Dieses Gesetz befreit nicht nur von der Verdammnis, sondern wirkt, indem es uns der Gestalt des Sohnes Gottes angleicht. In diesem Zusammenhang heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Überwindung geschieht hier nicht primär durch eine Folge von Verboten, sondern dadurch, dass ein anderes Leben mit einer anderen Natur in uns wirkt. Das Bild eines Apfelbaums hilft, das Leben des Baumes trägt eine bestimmte Natur, und aus dieser Natur geht ein Gesetz hervor. Dieses Gesetz arbeitet nicht wie eine innere Polizei, die falsche Zweige verbietet, sondern wie eine gestaltende Kraft, die den Baum und seine Frucht in die ihm gemäße Form bringt. Stell dir einen Apfelbaum vor. Sein Apfelbaumleben hat die Apfelbaumnatur, und aus dieser Apfelbaumnatur geht das Gesetz des Apfellebens hervor. Regelt das Gesetz des Lebens im Apfelbaum ihn dahingehend, dass er nichts Falsches tut? Keineswegs. Das Gesetz des Apfellebens wirkt nicht auf diese Weise. Wie wirkt es dann? Wenn das Leben eines Apfelbaums wächst, gestaltet sein Gesetz die Form dieses Lebens. So bringt ein Apfelbaum, wenn er Frucht trägt, Frucht in der richtigen Form hervor, nämlich in der Form von Äpfeln. So ist es auch mit dem göttlichen Leben in uns. Sein Gesetz wirkt positiv, formend, schöpferisch. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Der Maßstab ist nicht zuerst, welche Sünden wir vermeiden, sondern welche neue Qualität von Leben sichtbar wird, Liebe statt Hass, Licht statt Finsternis, Wahrheit statt Täuschung. Das Gesetz des Lebens schreibt keine äußere Verhaltensordnung an die Wand, es prägt unseren inneren Menschen. Während dieses Leben wächst, werden Denken, Fühlen und Wollen umgestaltet, oft unspektakulär, aber nachhaltig. Es ist, als ob Christus selber in uns Gestalt annehme, Schritt für Schritt, ohne moralischen Druck, aber mit innerer Konsequenz. Wo diese Sicht aufleuchtet, verschiebt sich auch unsere Grundfrage, an die Stelle des mühsamen Ringens, wie überwinde ich diese oder jene Schwäche, tritt die tiefere Frage, wie kann das in mir gepflanzte Leben Raum gewinnen und wachsen? In dieser Perspektive wird selbst das Erleben von Versagen zum Anlass, sich neu auf die Wirklichkeit dieses Lebens zu stützen, statt im Kreis moralischer Selbstoptimierung zu drehen. Das Gesetz des Lebens arbeitet weiter, leise, aber unaufhaltsam, und gerade darin liegt ein tiefer Trost. Gott formt nicht nur unser Verhalten, sondern unser Wesen, bis das, was er in Christus beschlossen hat, in uns sichtbar wird. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wer das Gesetz des Lebens als formende, nicht bloß verbietende Kraft erkennt, kann sich von der engen Welt eines ständig verunsicherten Gewissens lösen. Der Blick verschiebt sich von der obsessiven Beschäftigung mit Fehlern hin zu der Frage, wo das neue Leben bereits Spuren hinterlässt, in einer unerwarteten Milde, einem gewachsenen Verlangen nach Wahrheit, einer stillen Bereitschaft zu vergeben. Damit wächst auch eine neue Gelassenheit im Umgang mit der eigenen Unreife. Unvollkommenheit verliert ihren lähmenden Schrecken, weil sie nicht das letzte Wort hat, entscheidend ist, dass das göttliche Leben in uns tätig bleibt. Die innere Dynamik dieses Lebens macht Hoffnung, dass Veränderung nicht aus angestrengter Selbstdisziplin geboren werden muss, sondern aus der anhaltenden, oft verborgenen Arbeit Christi in uns. So wird aus einem mühsam regulierten Leben ein geformtes Leben, und aus dem Druck, immer besser sein zu müssen, erwächst die stille Zuversicht, dass der, der in uns angefangen hat, auch vollenden wird. Im Allerheiligsten, Christus im Geist und das Ziel Gottes. Die Stiftshütte war von Anfang an mehr als ein mobiles Heiligtum in der Wüste, sie war ein prophetischer Schatten auf Gottes endgültige Wohnstätte hin. Ihr Mittelpunkt war nicht der Vorhof mit seinen sichtbaren Aktivitäten, sondern das Allerheiligste, jener dunkle Raum hinter dem Vorhang, wo die Bundeslade stand. Dort lag das Gesetz, dort ruhte die Herrlichkeit, dort war der Ort des Sündeckels. Das Neue Testament öffnet diesen Schatten und zeigt, dass Gott heute im Haus Gottes wohnt, dass die Gemeinde ist und dass der innerste Raum dieses Hauses unser wiedergeborener menschlicher Geist ist. In diese Tiefe hat Christus selbst Wohnung genommen. Einerseits heißt es von ihm, dass er in den Himmeln ist und als Hohepriester für uns wirkt, andererseits bezeugt die Schrift, dass er als lebensspendender Geist in uns wohnt. So beschreibt es Johannes, was wir gesehen und gehört haben, das berichten wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Diese Gemeinschaft vollzieht sich nicht in einem äußeren Raum, sondern im Allerheiligsten unseres Geistes, in dem Christus gegenwärtig ist. Einerseits ist er in den Himmeln als der Hohepriester, der uns Leben dient, und andererseits ist er als der lebengebende Geist jetzt in unserem Geist, um unser Leben zu sein. In diesem Leben in uns, das der wunderbare Christus selbst ist, gibt es das Gesetz des göttlichen Lebens, das unablässig in den Tiefen unseres Seins wirkt und tätig ist. Dem Vorbild gemäß war das Gesetz Gottes Zeugnis, denn das Gesetz war der Ausdruck dessen, was Gott ist. In diesem innersten Bereich unseres Seins wirkt das Gesetz des Lebens als leise, aber beharrliche Kraft. Es ist nichts anderes als der Ausdruck dessen, was Gott ist, eingesenkt in das neue Leben, das wir empfangen haben. Wenn der Hebräerbrief vom himmlischen Christus als Hohepriester spricht und Johannes zugleich Christus als in uns wohnend bezeugt, wird deutlich, sein Dienst im Himmel und sein Leben in uns gehören zusammen. Was er dort für uns vollbracht und was er jetzt für uns vertritt, übersetzt sich in unser Inneres durch das Wirken dieses Gesetzes des Lebens. In der Bildsprache der Stiftshütte ist Christus im Geist für uns das verborgene Manna, der Sprossende Stab und das Gesetz in der Lade, Nahrung, Auferstehungskraft und göttliche Ordnung in einem. Gottes Ziel geht dabei weit über unser persönliches Wohlbefinden hinaus. Er will viele Söhne hervorbringen, die dem erstgeborenen Sohn gleichgestaltet sind und sie zu einer gemeinsamen Ausdrucksgestalt verbinden. Niemand hat Gott jemals geschaut, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen gemacht geworden. Wo das Gesetz des Lebens in vielen Herzen wirkt, entsteht aus Einzelnen eine Wohnstätte, in der Gott sich ausdrücken kann. Das Allerheiligste ist darum nicht nur der Ort tiefster persönlicher Begegnung, sondern auch der Ursprung eines gemeinsamen Ausdrucks. Wer sich diesem inneren Wirken anvertraut, darf wissen, die unscheinbare Arbeit des Gesetzes des Lebens in unserem Geist steht unmittelbar im Dienst der ewigen Pläne Gottes, und gerade darin liegt eine große Würde und eine leise, tragende Freude. Was wir gesehen und gehört haben, das berichten wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Niemand hat Gott jemals geschaut, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen gemacht geworden. Die Einsicht, dass unser wiedergeborener Geist das Allerheiligste ist, verändert die Wertungen des Alltags. Begegnungen, Entscheidungen, Konflikte verlieren ihre isolierte Oberfläche, weil dahinter ein heiliger Innenraum sichtbar wird, in dem Christus als Hohepriester und lebensspendender Geist gegenwärtig ist. Aus dieser Perspektive bekommt auch das unscheinbare, oft unspektakuläre Wirken des Gesetzes des Lebens Gewicht, eine stille Erinnerung, ein innerer Widerspruch, ein zarter Trost sind nicht bloß psychische Regungen, sondern Ausdruck des göttlichen Lebens, das uns auf Gottes Ziel hinformt. Daraus erwächst ein entspannter Ernst, weil dieser Innenraum heilig ist und nicht beliebig bespielt werden kann, entspannt, weil der Hauptträger der Geschichte in uns nicht unser Wille, sondern Christi Leben ist. Wer so denkt, sieht die Gemeinde nicht mehr nur als äußere Versammlung, sondern als ein gemeinsames Allerheiligstes, in dem viele Geister zu einer Wohnstätte Gottes zusammengefügt werden. Das Wissen um diese verborgene Wirklichkeit stärkt in müden Zeiten und bewahrt in bewegten Zeiten. Gottes Ziel hängt nicht an der Lautstärke unserer Aktivitäten, sondern an der Treue seines Gesetzes des Lebens, das in der Tiefe wirkt, bis er viele Söhne zur Herrlichkeit gebracht hat. Herr Jesus Christus, danke für die unbegreifliche Gnade, dass du selbst als Leben in uns wohnst und in unserem Geist das Gesetz des Lebens wirkst. Wo wir auf äußere Eindrücke, Methoden und eigene Anstrengung fixiert waren, richte unseren Blick neu auf dich im Allerheiligsten unseres Herzens. Lass dein göttliches Leben in uns wachsen, damit dein inneres Gesetz frei wirken kann und uns still und doch kraftvoll in dein Bild umgestaltet. Stärke in uns die Gewissheit, dass du als unser Hohepriester im Himmel für uns eintrittst und zugleich in uns als lebensspendender Geist alles verwirklichst, was du vollbracht hast. Fülle uns mit der Hoffnung, dass du dein Werk vollendest und uns mit allen deinen Brüdern zur reifen, herrlichen Ausdrucksgestalt Gottes machst. Amen.